Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Ein Derby spielt man nicht, man gewinnt es. Vielleicht sollte Ömer Toprak, von dem das Zitat stammt, demnächst alle Werder-Spiele anmoderieren. Denn das, was da beim Nordderby im Circus Maximus Weserstadion passiert ist, ist kaum zu überbieten. Spannung bis zum Anschlag, eine einzigartige Choreo und dann noch die grün-weiße Kulisse, die wie eine Wand hinter der Mannschaft stand. Gänsehaut pur und am Ende stehen die ersehnten, unglaublich wichtigen 3 Punkte. Wir besprechen dieses besondere Fußballfest. Ihr habt uns eure Post geschickt an die 0160 9821, 3x8 und die 4. Und eure Nachrichten, die nehmen wir natürlich auf, ist ja klar. Und es ist mir auch zeitgleich, während ich hier so feiere, ein großes Vergnügen, heute mit meinem Deichstube-Kollegen Bjarne Vogt auf der Werder-Welle zu surfen, denn du warst gestern Teil der Green-White-Wonderwall. Moin Bjarne!
Moin Alex, grüße dich!
Kann man ja gar nicht dran vorbei. Ich war auch kurz davor, muss ich sagen, dein Auftauchen hier mit einem Nebelhorn zu unterlegen. Ich finde ja, ein bisschen Euphorie nach der Partie darf durchaus mal sein. Was für ein Tag! Das erste Nordderby im Weserstadion seit 2018 und ich habe mich wirklich lange gefragt, wo sollen wir zwei eigentlich heute miteinander anfangen? Vielleicht mit der ersten Nachricht des gestrigen Spieltages, die mich erreicht hat.
Trommel. Morgen. Heute ist Nordderby.
Ja, besonders die Drums haben mir gefallen. Das ist ja so einer dieser Tage, der hat schon Zauber, selbst wenn er noch ganz jung ist, so wie in der Sprachnachricht beim Spaziergang mit dem Hund. Ich wohne ja im Stadion. Ich liebe diese Samstage. Die Wurstbuden werden aufgebaut, es wird angeflackt und du kennst das, Bjarne, an jeder Ecke vibriert. Jetzt müssen wir sagen, die Einstimmung gab es aber ja eigentlich schon am Freitag, als nämlich 1500 Werder-Fans beim Mannschaftstraining dabei waren. Wahnsinn.
Ja, absolut. Also die ganze Woche war schon zu spüren, dass es eben kein normales Spiel ist, nicht nur aufgrund dieses Nordderby-Charakters, sondern eben halt auch aufgrund dieser wirklich sehr prekären, außergewöhnlichen sportlichen Situation, dass man mit dem HSV gleichziehen konnte bei 3 Punkten, dass Werder eben diese 3 Punkte unglaublich dringend gebraucht hat, ne, mit Blick auf die Tabelle mit Blick auch auf das Hinspiel, was natürlich ja verdientermaßen damals verloren gegangen ist, wo man sich überhaupt nicht gut präsentiert hat, es wollten alle Wiedergutmachung leisten, so heißt es, und es war zu spüren, dass die Fans diese Mannschaft noch ein bisschen mehr über die Linie schieben wollten, ein bisschen anschubsen wollten und dann eben beim Abschlusstraining wirklich schon ganz klar gemacht haben, wo die Reise hingeht, atmosphärisch. Und ich habe jetzt auch schon wirklich ein paar Spiele im Weserstadion miterlebt in meinem Leben und muss echt sagen, so eine Stimmung schon eine Stunde vor Anpfiff im Stadion bis dann eben eine Stunde nach Anpfiff habe ich sehr, sehr selten erlebt.
Und was ich selten erlebt habe, ist, dass sich der Norden wirklich so dezidiert mit Konfetti auseinandersetzt. Also man hat wirklich gemerkt, alle müssen und sollen alles geben. Die Stadt hatte ja schon vorher so ein gemeinsames Date miteinander. Ne? Es gab den Aufruf, bitte alle in Grün kommen, bitte eben genau zeitlicher Vorlauf, bitte das einplanen für die Choreo. Dann gab es gestern ja noch so einen Fanmarsch aus dem Viertel. Ja, und dann diese Kulisse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sprachlos und Philipp aus Düsseldorf hat uns dazu Folgendes geschickt. Was ein Nachmittag. Die Choreo, die Stimmung, dieser Kessel. Ich hatte Angst, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nach den ersten 15 Minuten war klar, hier haben die Jungs Säbel zwischen den Zähnen, absolut verdient und so unglaublich wichtig. Ja, es ging ja alles schon los mit diesem Video der ehemaligen Werder-Spieler. Lücke war zum Beispiel mit dabei, Duxi, die haben sich zu Wort gemeldet, Junuzovic, die haben da auch nochmal so richtig Vibes reingebracht. Philipp hat jetzt geschrieben, er war nach den ersten 15 Minuten entspannt. Ich muss zugeben, mir ging es da tatsächlich etwas anders, denn für mich stand das in der ersten Hälfte trotz des Traumtors von Jens Day in der 37. 30. auf so etwas tönernen Füßen, ganz einfach, weil die Antwort von Glatzel nach 4 Minuten kam und ich fand die erste Hälfte zunächst doch recht ausgeglichen war. Wie hast du es gesehen?
Ich gebe dir da recht, also lass mich vielleicht noch kurz einen Satz zur Choreo so vorher sagen. Unfassbar, unglaublich, also hat man sich nochmal selber übertroffen. Auch da gab es schon einige besondere Choreografien. Ich erinnere da an die 125-Jahr-Feier gegen Heidenheim, gab es schon einige wirklich spektakuläre Sachen im Weserstadion, aber das gestern auch mit dem Konfetti. Du hast es richtig angesprochen, hat man den Norddeutschen angemerkt, man wusste eigentlich gar nicht so richtig mit dem Konfetti umzugehen, aber wie es am Ende eingesetzt wurde, war schon sehr, sehr spektakulär. Und dann zur ersten Halbzeit, ich sehe es eigentlich ähnlich und auch alle Beteiligten, mit denen wir danach sprechen konnten, haben eher gesagt, dass man nicht mit sich zufrieden war in der ersten Hälfte. Man hat eigentlich offensiv zu wenig Lösungen gefunden, hat jetzt nicht viel defensiv angeboten, aber eben diese ganz vielen langen Bälle auch Richtung Glatzel nicht richtig wegverteidigt bekommen. Ja, und dann macht man eben am Ende dieses 1-0, so ein bisschen wie so ein Brustlöser. Ja, und du sprichst es gerade an, hat man es dann gerade mal 3-4 Minuten irgendwie so ein bisschen retten können, bis dann sofort der Ausgleich kam. Das war schon ein Stimmungsdämpfer vor der Pause. Mhm. Der HSV war nicht unglaublich gefährlich. Man hat das Spiel schon bestimmt, aber in der ersten Hälfte war es für mich noch nicht so, dass ich jetzt zu 100% in der Halbzeit saß und gedacht, naja, das wird heute ein Sieg werden. Dafür hat Werder eben auch mal wieder zu häufig, sie haben gekämpft, sehr, sehr leidenschaftlich, waren ab der ersten Minute leidenschaftlich, aber haben auch ab der ersten Minute mal wieder gezeigt, warum es eben offensiv so viel hakt. Also die hatten unvorstellbar viel Platz und wie viele Bälle dann zu weit geraten sind, zu kurz geraten sind, in den falschen Fuß gespielt worden, war schon mal wieder auffällig.
Ja, ich hatte auch Angst, es gibt so einen Rückfall in alte Muster und im Vorfeld dachte ich mir auch, aber da war ich vielleicht dann auch zu pessimistisch, dass diese Kulisse dich ja auch erdrücken kann. Also die erzeugt natürlich auch einen unglaublichen Druck. Ich weiß nicht, ob die Nervosität bei den Spielern gestern größer war als sonst, weil du ja eben so viele Themen hast, die zusammenkommen. Ne? Der Abstiegskampf, diese wichtigen 3 Punkte, die du einfahren musst, dann eben aufgeladen, klar, der HSV zu Gast in der eigenen Stadt. Also da kann man irgendwie diese Punkte noch weiter fortführen, aber da war schon richtig, richtig Druck auf dem Kessel.
Da kann ich eine gute Anekdote kurz zu erzählen, weil wir haben genau das Mio Backhaus danach gefragt, der auch super erlöst gewirkt hat nach dem Spiel, ja sogar noch angesummt hat, die berühmte SCH-HSV-Thematik, ne, Melodie, die auch noch angestimmt hat, angesummt hat nach dem Spiel, und den habe ich genau das gefragt, wie war denn jetzt die Kulisse am Anfang für euch, wie erdrückend war sie vielleicht da, und er hat gestanden, dass er an dem Morgen im Hotel noch nie so nervös vor einem Spiel war, also dass er das selber von sich gar nicht kennt, dass er auch die ersten Minuten, ich erinnere daran, glaube ich, so nach 5 bis 10 Minuten spielt er einen ziemlich katastrophalen Fehlpass im Aufbauspiel, wo die erste HSV-Chance, passiert nichts weiteres draus, er hält sie auch, aber wo so das draus passiert, und er sagt, ey, er hat sich erst so nach 15, 20 Minuten eigentlich richtig gefangen, weil er einfach sehr, sehr nervös war. Also das ist vielleicht auch mal ein ganz gutes Einblick ins Seelenleben, ohne dass es jetzt jedem dort so gegangen sein muss. Natürlich geht so etwas an den Spielern nicht vorbei. Nochmal, gestern die Stimmung im Stadion war erdrückend für alle Beteiligten. Es war ein Knistern, also ohne Ende. Und dass das die Spieler mitbekommen, umso schöner macht sie auch nur menschlich und umso besser natürlich, dass es dann trotzdem am Ende positiv ausgegangen ist.
Ja, und zum Glück gibt es dann immer den einen, der wirklich den grün-weißen Hut auf hat. Das ist Jens Day. Der hat weitere Fakten geschaffen, dann in der 57. mit einem echten Traumtor. Und Jörg aus Viersen dazu, Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey. Er schreibt, egal wie, verdammt nochmal, wir wollten es, zumindest diesmal mehr. Völlige Ekstase, was für ein verdammter Brustlöser. Danke, Jens Day. Mhm. Ab jetzt bist du definitiv eine Werder-Legende. Ja, das kann ich allerdings auch so unterstreichen. Dabei stand sein Einsatz ja unter einem fetten Fragezeichen, der ja so wichtig auch war in diesem Derby. Längere Zeit war gar nicht klar, kann er wirklich spielen, ja oder nein, weil er angeschlagen war. Und scheinbar hat er dafür alles getan, dass er wieder fit ist. Das war so eine Tour de Deutschland. Was war da genau los bei ihm?
Ja, er ist ja jetzt schon seit einigen Wochen, dass er sich mit muskulären Problemen rumtreibt, deswegen auch in Köln nicht spielen konnte. Und er hat deswegen extra nochmal mit Werders Medienteam eine Tour de Deutschland hingelegt. Zumindest hat er es gestern so beschrieben, dass er in Deutschland nochmal überall in der Republik unterwegs war, um sich andere Meinungen einzuholen, um sich nochmal behandeln zu lassen. Dann eben super intensiv hier mit dem Werder Ärzteteam gearbeitet hat. Ich habe ihn am Mittwoch noch gesehen im Training, da konnte er nur Runden laufen. Also da war er im Spielerersatztraining, sozusagen im Reha-Training mit Maxi Wöber. Der hat da super fleißig ein paar Bälle geschlagen hin und her und Jens Day lief die ganze Zeit nur eine Runde im gleichen Tempo, konnte nichts anderes machen und hat sich am Ende jetzt irgendwie in dieses Spiel reingerettet. Es war vollkommen klar, die Mannschaft hat wohl auch nochmal mit ihm gesprochen, hat Amos Pieper mir gestern verraten, hat er gesagt, hey, Die sind auch nochmal zu Jens und haben gesagt, ich weiß, du hast die gesamte Woche nicht einmal trainiert, aber wäre schon irgendwie gut, wenn es halbwegs geht. Und das hat er sich am Ende, er ist ja ein absoluter Leader, ein absoluter Führungsspieler, ist in dieser Mannschaft, wollte vorangehen, wollte dieses Derby mit aller Macht spielen. Daniel Thune sagte es gestern so schön, es war klar, auch ohne Training hebt er den Daumen, dann spielt er auch, dass er aber allerdings am Ende nochmal diesen Impact dann hat und diese zwei Tore nochmal, das erste macht er schon super mit dem Kopf, wie er den da einschweißt.
Ja,
gut, das, über das zweite müssen wir nicht reden, das ist die Marke Traumtor. Stay selber sagte mir danach gestern, ist wohl mit das Beste, was er in seiner Karriere bisher so geschossen hat. Mir fällt jetzt spontan jetzt auch kaum ein anderes ein, außer in Stuttgart hat er, glaube ich, auch mal ein sehr schönes erzielt, aber mir fällt auch sonst kein anderes ein. Das ist schon, er hat einfach gestern unter Beweis gestellt, er ist der Unterschiedsspieler in dieser Mannschaft mit weitem, weitem Abstand.
Und das wirft ja dann auch die Frage auf, was wäre eigentlich gewesen, Jens Day hätte nicht auflaufen können. Du nennst ihn den Leader, Jan-Peter nennt Jens Day sogar unsere Lebensversicherung, bedankt sich bei ihm für die Leistung in seiner Nachricht. Ja, er ist ja unser Superstürmer. Ist kurios, ne, dass die, die eigentlich für den Sturm zuständig sind und nicht so wie Stay eigentlich fürs zentrale Mittelfeld, nicht so erfolgreich sind wie er. 9 Tore gehen jetzt auf sein Konto, das ist ein Wert, von dem beispielsweise ein Justin Ginmar oder ein Marco Grüll tatsächlich, die sind noch ein bisschen weiter weg davon. Was hat Stay, was die anderen Werder-Stürmer nicht haben?
Ja, er bringt natürlich eine gewisse Körperlichkeit mit, was besonders bei diesen vielen Kopfballtoren ihm vielleicht auch noch mal ein bisschen unterscheidet von einem Ginmar und Grüll, dass er halt eben, wenn er in die Box geht, mit einer letzten Entschlossenheit da reingeht in diese Bälle. Nochmal, gestern stand er super frei vom 1-0, aber wir haben ja auch schon Kopfballtore erlebt. Ich erinnere mich da gegen Wolfsburg und so weiter, wo er sich da gefühlt gegen zwei Leute durchsetzt in der Luft, weil er einfach unvorstellbar entschlossen ist, diesen Ball da am Ende zu versenken. Er selber hat es mal immer so beschrieben, nach einem Spiel, ich glaube, das war in Wolfsburg, hat er ganz nett gesagt, er selbst wird nie der beste Fußballspieler werden, das weiß er von sich auch. Er muss einfach immer alles mit noch mehr Kampf wegmachen. So, als jeder andere. Er muss einfach mehr tun als jeder andere. Und das siehst du ihm an, das erlebst du im Training. Wenn du über ihn sprichst, mit anderen Spielern, alle heben immer hervor, dass er der absolute Führungsspieler mit Marco Friedl zusammen in dieser Mannschaft ist, immer vorweg geht, immer positiv ist und halt eben einfach mehr macht. Und das ist so ein bisschen seine Spielweise und vielleicht auch der Grund, warum er am Ende eben, wenn die Bälle reinkommen, immer nochmal mit diesem letzten Prozentpunkt versucht ranzukommen. Aber nochmal so ein Tor wie gestern, das ist sein zweites Tor, nochmal so ein Ding ist ihm bisher halt eben auch noch nicht so häufig abgerutscht. Das kommt halt eben dann auch dazu, wenn du im Lauf bist, wenn du Selbstvertrauen hast, dann fliegt halt so ein Ding auch mal rein.
Naja, aber du sagst jetzt, es ist diese Entschlossenheit, diese Kaltschnäuzigkeit und das kann man sich ja wahrscheinlich gar nicht drauf schaffen, wenn wir jetzt nochmal den Vergleich ziehen zu den anderen Stürmern. Also hast du das oder hast du es nicht? Oder würdest du sagen, naja, Marco Grüll und Ginmar können sich schon noch mal was von ihm angucken, um bei den beiden zu bleiben? Milosevic nehme ich jetzt bewusst nicht mit rein, weil der ja zwischendurch auch wieder pausieren musste.
Natürlich kann man sich immer Dinge draufschaffen, man kann sich auch immer Dinge abschauen. Am Ende des Tages hat es aber trotzdem seine Gründe und das hat dann aber irgendwann auch wieder mit Qualität zu tun, warum Jens Day ja nicht nur in der Saison, sondern auch letzte Saison bereits Werders Top-Torschütze war. Und nochmal, und da war auch ein Marvin Ducksch noch in der Mannschaft. Na, und ich glaube, über den kann man sich streiten, aber zumindest die grundsätzliche Qualität, Bälle im Tor unterzubringen, die sehen wir, glaube ich, alle ähnlich. Ne, so dementsprechend hat es einfach auch mit Qualität bei Jens Day zu tun, dass er in genau diesem Moment weiß, wo muss er hinlaufen, dass er eben die Bälle dann so im Tor unterbringt. Und da ist er einfach qualitativ, ob er sich jetzt selber so bezeichnet oder nicht, aber er ist definitiv der absolute Unterschiedsspieler.
Lass mal über eine Spielszene sprechen, bei der die Meinungen naturgemäß auseinandergehen. Das ist die rote Karte für den HSV in der 79. Spielminute. Das ist die Situation, als Puertas am Boden liegt, nachdem er gegen Otiele gegrätscht hat. Und der wiederum trifft ihn dann unglücklich an der Wade. Schiri Florian Exner gibt dafür nach Videobeweis rot. Und auch, wenn uns die Entscheidung natürlich ganz gut in die Karten gespielt hat, mal ganz neutral bewertet, war das für dich eine berechtigte rote Karte, also regelkonform oder nicht?
Ja, es ist so ein bisschen die Krux der heutigen Regelauslegung. Zum einen, also wenn man sich nur das Trefferbild anschaut, dann glaube ich, gehen die Meinungen nicht wirklich auseinander, dass man sagt, ja, er kommt mit gestrecktem Fuß, mit einer hohen Geschwindigkeit und trifft Puertas klar auf dem Knöchel, auch wenn der natürlich schon am Boden liegt aufgrund dieser Grätsche. So, und deswegen wird am Ende auch Florian Exner nach den Videobildern entschieden haben, dass es eine rote Karte ist, weil wenn er nur diese Bilder gezeigt bekommt, dann, glaube ich, gehen die Meinungen da nicht auseinander. Wenn man selber mal Fußball gespielt hat, ich habe nie auf diesem Niveau gespielt, nicht mal ansatzweise, aber wenn man selber Fußball gespielt hat, wenn man auch ein bisschen Fußballfan ist, dann würde ich schon meinen, Das ist ein Kampf um den Ball. Otele versucht, den Ball noch irgendwie vorher wegzuspitzeln. Puertas macht es halt super gut, ist schnell unten, ist schnell mit der Grätsche da. Das ist aber kein absichtlich böses Foulspiel. Das ist keine Notbremse, das ist keine Tätlichkeit, das ist nichts in die Richtung, wofür ich als Fan, wenn dann eigentlich rote Karten haben wollen würde. Aber das ist eine Thematik, die man durch sämtliche Spiele durchziehen kann. Nochmal, auch letzte Woche die rote Karte von Marco Friedl in Köln. Ne? Also da kann man genauso sagen, er ist eben der letzte Mann. So, und jeder im Fußball würde sagen, für den letzten Mann im Fußball gibt es halt eben die rote Karte. Wenn man sich die Szene aber alleine anschaut, dann rutscht er halb aus, der Gegner rutscht so halb in ihn rein, wo man sagt, ist das jetzt wirklich so ein Foulspiel gewesen, wofür es normalerweise rot braucht? Niklas Süle dieses Wochenende bekommt sozusagen einen Elfmeter gegen sich gesprochen, weil im Fallen im Strafraum sich schwer verletzt vielleicht und sozusagen die nur abschützen will, den Ball an die Hand bekommt. Wo man genauso sagt, Hand im Strafraum ist ein Elfmeter. Wo jeder, der mal Fußball gespielt hat, sagt, was soll er denn da gerade bitteschön anders machen?
Genau, ja, genau. Also für mich ist, ich verstehe dich total, was du uns erklären willst. Also du hast zum einen die Regelauslegung und für mich, ich bin aber nicht so tief in diesem ganzen Regelwerk drin. Ich schaue immer auf so eine Szene, ist es Vorsatz oder nicht? So, und ich habe mir die Szene auch 2-3 Mal nochmal angeschaut. Wie gesagt, es spielt uns ja super in die Karten und wir haben letzte Woche in Köln, haben wir es genau umgekehrt erlebt. Aber wenn ich die Szene so sehe, denke ich mir so, naja, also er geht nicht mit Vorsatz in den Spieler rein. Gut, das können wir damit abhaken. Ich würde nämlich gleich weitergehen wollen. Es gab ja dann noch eine Entscheidung, nämlich die zweite rote Karte in der 85. Wird dann allerdings zurückgezogen nach dem Videobeweis. Der Grund, es habe nur ein rücksichtsloses Foul vorgelegen. Ruben hat uns dazu geschrieben. Ich bin nicht der größte Experte, aber war die zweite rote Karte, die ja keine war, nicht doch eine. Ich meine, der HSV-Abwehrspieler hat Marco Grüll hart am Sprunggelenk getroffen und er war doch letzter Mann. Naja, egal. Trotzdem großes Lob an den Schiedsrichter. Er hat das Spiel meiner Meinung nach gut geleitet. Liebe Grüße, Ruben, 13 Jahre. Und dann schreibt er noch, übrigens, das ist das erste Mal, dass ich euch schreibe und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich höre euren Podcast jede Woche und es macht so Spaß, euch zuzuhören. Ruben, ganz lieben Dank. Toll, dass du dich getraut hast. Premiere geglückt, würde ich mal sagen. Wir freuen uns. Willkommen an Bord. Bjarne, wie hast du denn diese zweite Szene gesehen? Ruben hat die Situation ja hier schon beschrieben. Hätte es hier die Karte geben müssen?
Als ich im Stadion, also in der Live-Moment, habe ich schon gedacht, boah, das ist auch schon ein hartes Einsteigen, besonders auch eher so von hinten kommt, wo ihn dann am Sprunggelenk trifft. Wenn ich mir die Szene danach nochmal anschaue, dann ist es für mich eben keine Notbremse, weil schon nochmal ein anderer HSV-Verteidiger, ohne dass ich jetzt genau weiß, wer es noch war, von der Seite eingreifen konnte. Also da kann ich schon verstehen, warum am Ende mit Ansicht der Videobilder sozusagen entschieden wurde, ja okay, da liegt keine Notbremse vor. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat sich die Bilder dann auch nochmal angeschaut, es lag eben nicht die Notbremse vor, es war trotzdem schon ziemlich hartes Foul. Ich glaube, er wollte einfach die zweite rote Karte nicht.
Das hatte ich auch das Gefühl.
So, er war auch schon bei der ersten roten Karte super lange am Videomonitor, ne? Also schon, es waren schon mehrere Minuten, die sich das angeschaut hat, weil nochmal in so einer brisanten Partie mit so hochemotionaler Atmosphäre, mit so einer sportlichen Wichtigkeit, da gibst du nur eine rote Karte, wenn du auch hundertprozentig davon überzeugt bist.
Ja,
weil ansonsten greifst du als Schiedsrichter ein bisschen zu doll dort ein. Und ich glaube, die erste eben konnte er nicht geben aufgrund dieses Trefferbilds, was ich vorhin erklärt habe. Und bei dem ist es eine Kann-Entscheidung gewesen und deswegen hat er sich eher dagegen entschieden. Ist mein Gefühl.
Ja, aber grundsätzlich würdest du auch sagen, hatte er dieses Nordderby als Schiri gut im Griff? So wie Ruben schreibt?
Was ich gut fand in der ersten Hälfte, da waren schon einige knackige Zweikämpfe dabei und er hat sehr, sehr lange bis zur ersten gelben Karte gewartet. So, da hatte ich eigentlich das Gefühl, hey, okay, er bringt jetzt nicht unnötig Unruhe rein durch frühe Verwarnungen, sondern lässt eher ein bisschen was laufen. So, das fand ich eigentlich eine gute Linie. Wie gesagt, hinten raus ist es dann halt hektisch geworden, aber das gehört halt eben auch zu so einem Derby dann dazu, ne? Also da sind dann halt die Emotionen dabei, auch auf Hamburger Seite sprechen wir jetzt gleich auch drüber, nach dem dritten Tor und dann die Rudelbildung. Das kannst du als Schiedsrichter irgendwann auch nicht mehr komplett irgendwie ad acta legen. Deswegen würde ich persönlich sagen, habe ich jetzt keine riesen Fehlentscheidung gesehen, aber natürlich diese beiden Rot-Szenen, dass man da in Hamburg drüber diskutiert, kann ich verstehen. Uns hat oder beziehungsweise Werder hat es in die Karten gespielt und sie sind meiner Meinung nach auch keine groben Fehlentscheidungen.
Das war ja bittersweet am Ende. Also wir als Werder-Fans feiern diesen Befreiungsschlag. Die Spieler lassen sich von der Ostkurve feiern und der HSV-Block dreht durch. Am Ende hagelte es dann auch noch mal ein paar Kärtchen. Also du hast hast es gerade schon gesagt, es gab diese Rudelbildung zwischen den Trainerbänken. Die Stimmung war ohnehin extrem aufgeheizt, vor allem auch, weil Raketen aus dem HSV-Block auf die Werder-Spieler geschossen wurden. Übrigens, wie ich fand, mit einer ziemlichen Reichweite. Und ich habe es beobachtet, ich saß nämlich in der West, auch Pyro auf Werder-Fans im benachbarten Block wurde geworfen. Kannst du uns diese Szenen nach dem Spiel mal so ein bisschen sortieren, zusammenfassen und auch nochmal aufdröseln, wie die roten Karten für die Co-Trainer zustande gekommen sind? Denn auch vor Werder wurde ja nicht Halt gemacht an der Stelle.
Ja, es ging am Ende sozusagen um die Szene nach dem 3-1. Ne? Also Cameron Poyatas erzielt das 3-1 und läuft dann links Richtung Eckfahne, wo dann sozusagen die Werder-Traube jubelt, wo halt der Gästeblock ist. So, und da kamen schon, glaube ich, ein, zwei Leuchtraketen rausgefeuert, ein, zwei Pyrotechnik-Sachen, die auf den Rasen geschmissen wurden, die aber niemanden getroffen haben. Dieses Feiern vor dem Gästeblock, ohne dass es, glaube ich, aktiv war. Ich habe jetzt auch nichts zumindest gesehen, vernommen, dass da großartig in die Richtung gefeiert wurde, sondern einfach dort eben diese Jubeltraube war, hat natürlich auf der HSV-Bank für ja, erhöhten Puls gesorgt, sodass sozusagen die Bänke so ein bisschen aneinander geraten sind, weil man eben halt vorgeworfen hat, hey, das muss jetzt hier wirklich nicht sein, hinten raus noch. Da gab es dann eben mehrere ja, Rudelbildung, mehrere Wortgefechte, unter anderem eben die beiden Co-Trainer, also Jan Höppner auf Bremer Seite, so wie auch Louis Favé beim HSV, haben doch eine rote Karte kriegt, glaube sogar noch ein weiteres Staffmitglied vom HSV hat die rote Karte gesehen. Da sind eben viele hitzige Worte gefallen, auch so hitzige Worte, dass unter anderem der HSV-Spieler Jordan Tonariga schon auf dem Platz völlig außer sich war, also die ganze Zeit beruhigt werden musste, mehrmals zum Schiedsrichter rennen wollte, also sehr, sehr auffällig außer sich war. Und ich bin dann danach in die Katakomben nach dem Abpfiff. Die HSV-Spieler waren zuerst da, Werder ist seine Runde gegangen, wurde abgefeiert vom Stadion und Tonariga kam nochmal aus der HSV-Kabine, ging an uns ganzen Medienreportern vorbei, hinter ihm ein Riesentraube an Spielern, Staff-Mitgliedern, Klaus Koster, dem Sportdirektor habe ich dann noch gesehen, die alle versucht haben, ihn zurückzuhalten, weil er Richtung Werder-Kabine stürmen wollte, um dort jemanden zur Rede zu stellen. Um wen es sich genau handelt, konnte bis jetzt zumindestens... Ich habe es nirgendwo gelesen, wir konnten es gestern auch nicht mehr rausfinden. Wir haben alle Werder-Spieler gefragt. Sie sagten uns so nach dem Motto, in diesem Riesentrubel, da fliegen überall Worte. Ne, es hätte jetzt aber niemand irgendwas vernommen, was so unter der Gürtellinie gewesen wäre, dass man so ausrastet. Wie gesagt, er konnte am Ende dann ja eingefangen werden, wurde wieder so ein bisschen zurücktransportiert, dann Richtung HSV-Kabine. Schon sehr kuriose Szenen, die einfach nochmal, glaube ich, diese Gesamtgemengelage auch auf dem Platz zum Schluss ganz gut wiedergeben. Es war einfach natürlich super hitzig hinten raus und auch einfach sehr emotional.
Viele hässliche Szenen, wie ich finde, die man sich im Fußball nicht wünscht. Zumal, wenn wir dann auch noch mal schauen, es wurden, glaube ich, Gästetoiletten im Gästeblock angezündet. Ja. Und ja, die Frage stellt sich ja, wie fällt denn jetzt insgesamt auch die Bilanz nach dem Spiel aus? Es war ja als Hochrisikospiel angesetzt. Mein Gefühl war, im Stadion ist eigentlich fast mehr passiert als draußen. Also ich war gestern noch mal im Viertel unterwegs. Da hat sich so ein bisschen angefühlt wie an Silvester mit ein bisschen mehr Polizeipräsenz. Am Romy war alles ruhig und friedlich. Gut, da waren auch nicht viele HSV-Fans. Die da waren, waren dezent und nett. Ansonsten, was hat die Polizei heute Morgen nochmal rausgegeben? Also die haben sich die Nacht ja nochmal genauer angeschaut auch.
Genau, auch im Polizeibericht ist ein positives Urteil gefällt worden. Wie gesagt, es war ja im Vorfeld auch enorme Unterstützung sozusagen dort aus mehreren anliegenden Bundesländern sind Polizisten abgestellt worden. Es war ein großes Konzept, da es wurde ja alles extra umgeschleust. Der Osterdeich ab der St. Jürgenstraße war dicht für Werder-Fans, ne? Es waren riesige Sichtbanner sozusagen, Sichtschutztrenner da aufgebaut, dass man eigentlich gar nicht wirklich in Berührung kommen konnte. Und wie du deswegen richtig beschreibst, die meisten Sachschäden sind dementsprechend eigentlich im Stadion passiert. Also du hast eben schon diese Angriffe nach dem Spiel mit den Leuchtraketen auf den Platz besprochen. Da haben wir auch mit allen Spielern drüber geredet, wo Amos Pieper sagte, ey, die kamen uns ziemlich gefährlich nahe, diese Raketen. Ne? Also das haben wir auch ein bisschen unterschätzt, wie genau man die 80 Meter weit gefühlt schleudern kann. Sehr beunruhigend eigentlich, diese Information. Ne? Und danach eben die Gästetoiletten, die da noch gebrannt haben, wo wirklich, ja, enorme Sachschäden sozusagen am Ende des Tages auf Werder zukommen. Aber eben, und das zumindest war gestern die erste Nachricht von Werder, so gut wie keine Personenschäden. So, das war das, was man gestern rausgeben konnte. Man möchte sich morgen sehr ausführlich nochmal in Form von Geschäftsführer Tarek Brauer dazu äußern. Das hat man uns heute Morgen schon mitgeteilt. Das heißt, das richtige finale Werder-Fazit werden wir dann morgen erleben, am Montag. Aber die Polizei zumindest schreibt davon, dass in der An- und Abreise bis auf einige wenige Delikte so gut wie alles sehr positiv abgelaufen wäre, was natürlich positiv ist und trotzdem die Szenen im Stadion. Ich fand es eigentlich Es ist so eine tolle Choreo. Ein bisschen Pyrotechnik, okay, auf beiden Seiten, alles klar. Gehört in der heutigen Zeit des Fußballs auch dazu, kann man positiv oder negativ sehen. Aber dann solche Szenen hinten raus ja, und noch ja. Die Polizei muss noch den Block vom HSV stürmen und alles. Plus diese Videos mit diesen brennenden Toiletten. Es bringt leider mal wieder ein schlechtes Licht auf so ein Spiel. Es bringt horrende Kosten, besonders für Werder mit sich, die sowieso die Polizeikosten übernehmen müssen. Plus die Kosten an den ganzen Sachschäden haben. Und die am Ende des Tages dann sozusagen noch für die Pyrotechnik der eigenen Fans bestraft werden. Ey, das ist nicht zu unterschätzen, was so ein Spiel trotz des Sieges für ja, Unkosten auf Werder zukommen lässt.
Ja, Kosten, die man in viel schönere Themen wie die Nachwuchsförderung etwa stecken könnte. Gut, aber das ist ja ein Thema, das werden wir nicht lösen können und das wird sicherlich auch nicht gelöst in den nächsten Monaten und Jahren. Dazu müsste man dann aber auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, aber gut, dass du es uns nochmal beschrieben hast. Ich habe mitbekommen, dass zwischenzeitlich einmal kurz der Tunnel gesperrt wurde. Das war genau, als ich durch wollte. Das wirkte aber, wie du schon sagst, alles sehr geordnet, sehr sortiert. Mhm. Und ich war umgeben von Frieden, immerhin das. Und wie du schon sagst, das war leider nicht überall so. Ich finde immer so absurd, wenn du dir halt eben genau diese Polizeipräsenz anguckst, weil immer nur ein paar durchdrehen und zwar komplett frei drehen. Da passt das Verhältnis nicht. Gut, bei all den Tumulten, die wir jetzt wirklich mal kurz hinter uns lassen, wollen wir eine Premiere nicht vergessen. Du hast es gerade schon angesprochen. Cameron Puertas nämlich mit seinem ersten Bundesligator, den wollen wir nicht vergessen. Ja, der braucht hier schon, finde ich, eine kleine Bühne. Ja, in der 90. plus 1 hat er zugeschlagen. Das war vielleicht jetzt kein königlicher Abschluss, hat aber gereicht. Und Jan-Peter aus Hoppegarten hat dazu geschrieben, wenn nicht alles ganz verkehrt läuft, war das der wichtigste Sieg zum Klassenerhalt. Und wem ich ein Tor von Herzen gönne, Puertas. Der Junge ist für mich der Spieler der Rückrunde. Bangula wieder nur auf der Bank, nicht mal für 5 Minuten auf dem Feld. Das ist für mich ein Fehler. Was hat der Junge den Trainer nur getan? Für mich deutlich kein Transferflop, sondern ein Trainermissverständnis. Also erstmal Glückwunsch an Puertas. Bei dem bleiben wir nämlich jetzt. Der den Pass von Romano Schmid verwandelt. Ist es für dich auch der Spieler der Rückrunde oder würdest du andere vorziehen?
Zunächst kurz die Anekdote zu dem Tor. Wie gesagt, er jubelt dann ja auch vor der Gästekurve, was Daniel Thun danach erklärte mit dem folgenden Satz. Naja, das ist ein Spieler, der normalerweise die Bälle in den letzten Wochen immer nur in der Weser versenkt hat und dementsprechend vielleicht auch gar nicht mit sich umgehen wusste, dass der Ball dann im Tor kam, im Tor untergekommen ist und dementsprechend erstmal gar nicht wusste, wohin eigentlich mit sich. Das ist vielleicht noch der schöne Satz da hinten raus. Er macht's. Er ist zumindest nicht der Rückrunde, ich würde sagen, er ist der Gewinner des Trainerwechsels. Ne? Also er hat unter Horst Steffen zwar auch schon viele Spielanteile bekommen, aber eben meistens auf dem rechten Flügel auch dann, was ja dann irgendwann alle auch gemerkt haben, dass das nicht seine Position ist. Unter Thun hat er die klare Verantwortung sozusagen im Mittelfeld gegen den Ball viel zu arbeiten, aber sich auch nach vorne einschalten zu können, in der Zentrale zu spielen, wo er sich am meisten wohlfühlt und erst zeigt er ihn mit guten Leistungen zurück. Deswegen in Köln auch schmerzlich vermisst worden bei seiner Gelbsperre. Es war gar keine Frage, dass er jetzt wieder in die Startelf zurückkehrt, sondern es war von vornherein klar, der ist unter Thun gesetzt. Und dass er das sich jetzt auch mal mit dem ersten Tor belohnen konnte, freut mich auch für ihn. Ist schon jemand, der sich, man hat ja auch mal häufig hier gesprochen, die Leihspieler, wie reiben die sich wirklich auf im Training und wie viel identifizieren die sich wirklich. Der hat schon Bock auf Werder und der sieht das hier als seine große Chance. Mhm. Nochmal der ist bis zum Sommer ausgeliehen, wird super schwer, ihn hier zu halten, auch wenn man zumindest grundsätzlich sich das gut vorstellen könnte von beiden Seiten. Es sind aber große finanzielle Herausforderungen, die da auf Werder und auch auf den Spieler zukommen würden. Aber er hat in den letzten Wochen immer mehr gezeigt, dass er wichtig sein kann. Nochmal, ich erwarte immer noch ein bisschen mehr von ihm. Diese Torgefahr wie gestern jetzt erwarte ich schon noch häufiger, weil er kam gestern, glaube ich, sonst noch 3 andere Abschlüsse. Die sind alle in den Oberrang geflogen. Ne? Also da erwarte ich schon noch eine andere Präsenz, eine andere Entschlossenheit von ihm, aber vielleicht gibt ihm genau dieses Tor jetzt auch dieses noch mehr nötige Selbstbewusstsein in der Offensive, dass er gegen den Ball wichtig sein kann, super viele Meter abspult, das hat er auch schon vorher bewiesen.
Was ich ja an ihm so mag, ist diese Spielfreude, die bei ihm immer so aus jeder Pore kommt und du hast jetzt gerade schon das Engagement im Training angesprochen. Wir haben im letzten Nachspieldeich darüber geredet, dass genau das bei Bangula nicht vorhanden ist, offensichtlich, und das auch der Grund ist, warum er momentan auf dem Feld nicht stattfindet. Wir wollen hier gar nicht so viel thematisch jetzt reingeben, aber weil es der zweite Teil dieser Nachricht war, einmal noch mal kurz gefragt, ist es tatsächlich ein Trainermissverständnis und kein Transferflop, so wie es Jan-Peter hier schreibt?
Na, ich würde immer so darauf antworten, wenn jemand auch unter dem zweiten Trainer, und unter Horst Steffen Anfang der Saison hat er viel gespielt und danach kam er ja auch immer weniger zum Einsatz. Wenn schon der zweite Trainer anscheinend nicht ganz weiß, wohin mit ihm, dann würde ich dieses Trainermissverständnis schon mal ein bisschen in Frage stellen. Sondern dann würde ich eher den Fokus auf den Spieler selbst richten. Und das, was man so hört, nochmal, auch er, junger Spieler, das erste Mal im Ausland, es wäre nicht die erste Geschichte, die dann der, wo man erst 1-2 Jahre braucht, um richtig zu zünden. Ja, auch privat viel los gewesen, zum ersten Mal Vater geworden, all diese Dinge. Aber was man so hört, ist, dass er im Training eben nicht immer performt, nicht jeden Tag auch nicht performt, aber nicht immer an sein Leistungsmaximum kommt und halt in dieser speziellen Phase, in der Werder gerade ist, ich verstehe die Fantasie von außen, ey, der würde doch eigentlich für Schwung offensiv sorgen, für diesen fehlenden Schwung. Er sorgt aber eben nicht für die Stabilität gegen den Ball. Und das ist etwas, was Daniel Thun immer wieder auch öffentlich anprangert, dass er noch nicht genau oder nicht konsequent genug gegen den Ball arbeitet. Und das braucht Werder einfach gerade in dieser Phase. Ich finde es trotzdem schade, dass er, gut, gestern war jetzt vielleicht nicht mal die Zeit, es war das dritte Wechselfenster schon vorbei. Ne? So beim Stand von 2-1 war vielleicht nicht der Moment, aber ich würde mich schon freuen, wenn er in den letzten Saisonspielen nochmal den Einsatz bekommt, weil auch ich fußballerisch von ihm viel halte. Aber es muss sich noch mehr in ihm etwas umstellen, was die Arbeit gegen den Ball angeht. Ansonsten bist du in der Phase, wo Werder um das Überleben, um den Abstiegskampf kämpft, nicht der richtige Spieler. Dass das aber langfristig nicht bedeutet, dass der hier nicht mehr durchstarten kann. Das ist, steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Aber in der jetzigen Phase ist er nicht derjenige, auf den Thun als allererstes setzt.
Ja, sehr schade, diese Geschichte. Aber das wollte ich auf jeden Fall nochmal mit aufgreifen, wie gesagt, weil Jan Peters aufgemacht hat. Bevor wir jetzt gleich den Blick nach vorn richten, kommt jetzt noch das Skalpell an dieses Spiel. Denn wir haben ihn natürlich nicht vergessen, den Mann, der uns die Partie immer so wunderbar einfängt. Ich sag mal so, Euphorie ist schön, Feierei auch. Aber wir brauchen natürlich auch den Taktikblick. Und dafür gibt's keinen besseren als unseren Deichstubenfreund Tobi Escher. Hier ist seine Hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Derby-Sieg, 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf, die Stimmung in Bremen könnte kaum besser sein. Auch wenn den meisten Zuhörenden eher nach Feiern zumute ist, werde ich die Stimmung jetzt ein bisschen runterkochen mit einer ganz sachlichen Analyse. Denn auch taktisch ist beim Derby viel passiert. Beide Teams haben versucht, relativ mannorientiert zu spielen. Bei Bremen ist Day immer wieder aus dem 4-3-3-Mittelfeld rausgerückt, um Remberg, den gegnerischen Sechser, zu verfolgen. Dadurch hatte man so eine Art 4-4-2. Man hat versucht, viele Zweikämpfe zu bekommen. Der HSV wollte dagegen gar nicht durchspielen, sondern sie haben versucht, direkt den ersten Ball lang zu schlagen, immer die Bälle Richtung Glatzel, der sollte sie behaupten. Werder wiederum hat versucht, ein bisschen hinten raus zu spielen gegen das mannorientierte Pressing der Hamburger. Sie haben es immer wieder versucht, in die Halbräume zu gelangen, von dort die Flügel zu bedienen. Das hat selten geklappt, aber wenn es geklappt hat, dann auf der rechten Seite. Wenn hier nämlich Sugawara, Stay und Nijinma eine Überzahl hergestellt haben, gerade wenn der HSV im Pressing rausgerückt war, dann konnte Nijinma ins Laufduell gehen, ins 1-gegen-1-Duell gehen. Das hat gut funktioniert. Dementsprechend sind die Tore auch nach diesen Mustern gefallen. Der HSV hat sein Tor über den langen Ball erzielt. Die Bremer haben ihre ersten beiden Treffer beide nach Kombination über die rechte Seite erzielt. Jeweils war Stay der entscheidende Spieler, der eben vorne reingegangen ist in den Strafraum, der den Schuss gewagt hat. Genau das hat Werder Bremen gefehlt, als er nicht da war. Diese Tororientierung, die bringt aktuell im Kader nur er mit. Die Führung hat Werder richtig gut getan. Sie konnten dann etwas passiver agieren. Sie konnten aus der abwartenden Haltung agieren. Und der HSV hatte dann nicht viele Mittel, um spielerisch zu kommen. Sie sind eben über die langen Bälle gekommen. Und als sie dann in Unterzahl geraten sind, war das Spiel auch praktisch beendet, weil Werder danach direkt auf eine Fünferkette umgestellt hat, aber auch die Umschaltmomente genutzt hat. Der HSV hat einfach alles nach vorne geworfen, nur 2 Spieler zur Absicherung hinten gelassen, Konter am Konter. Das hat Werder dann irgendwann ausgenutzt. Es war ein hitziges Derby, es war auch ein anspruchsvolles Derby für Werder, aber ich fand, dass sie spielerisch noch besser waren als der HSV, der sich nur auf seine langen Bälle verlassen hat. Insgesamt ein wichtiger Erfolg für Werder.
Ja, aber sowas von, Tobi. Welches Learning, Bjarne, können wir denn jetzt aus dieser Analyse für die nächsten Spiele ziehen? Ich meine, man könnte ja auch ganz gemein sagen, Werder war nur deshalb überlegen, weil der HSV taktisch zu eindimensional unterwegs war.
Zur Wahrheit gehört schon, dass für mich der HSV gestern kein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Also besonders für so ein Nordderby war es zu wenig. Luka Vuskovic hat auch gefehlt, gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber dass Werder, und ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Learning, Es geht aktuell nicht um die spielerischen Details. So, das wird Werder nicht mehr hinbekommen in dieser Saison. Dafür, das gibt auch dieser Kader einfach nicht mehr her. Es wird kein schönes Spiel mehr werden in diesen letzten 4 Wochen. Es geht darum, aber das, was Daniel Thun häufig sagt, die richtige Haltung, die richtige Persönlichkeit auf den Platz zu bringen. Und das war gestern schon von Minute 1 an der Fall. Man wollte unbedingt, man wollte diesen Sieg mehr als der Gegner. Und das wird es die letzten Wochen genauso brauchen. Es kommen jetzt noch ein paar schwere Kaliber auf einen zu. Das Spiel in Stuttgart hast du eben schon angesprochen. Jens Day hat gestern gesagt, dass das für ihn das schwerste Auswärtsspiel nach den Bayern in der gesamten Liga, weil er so überzeugt ist von den Stuttgartern. Mhm. Das wird ein super Brett. Es kommt noch die Reise nach Hoffenheim. Zu Hause gegen Augsburg sahen wir die letzten Jahre, glaube ich, auch nie wirklich gut aus. Und dann der BVB am letzten Spieltag. Das wären knackige Aufgaben. Und da kannst du nur bestehen mit genau dieser Haltung gegen den Ball, mit diesem Willen, mit dieser Einsatzbereitschaft und natürlich mit diesem Publikum im Hintergrund. Denn das gehört auch fairerweise dazu. Das Besondere oder mit einer der größten Qualitäten an dem Bundesliga-Standort Bremen ist, diese Fans, dieses Stadion, diese Atmosphäre, die einen jedes Jahr immer wieder hinten raus ja über die Linie schieben kann. Darauf sollte man sich nicht mehr verlassen und das sollte man nie als selbstverständlich nehmen und auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, weil das schon etwas ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Und das wird es aber genauso mit einem guten Jens Day, mit so einer Haltung brauchen, damit Werder trotz aller Euphorie jetzt am Ende diese Klasse hält.
Es ist wieder ein Sonntagsspiel. Wir wissen, das liegt Werder nicht. 15:30 geht es gegen Stuttgart. Und Björn findet, aus dem Nordderby sollte man auf jeden Fall die richtigen Schlüsse ziehen.
Das wollten wir sehen. Und ich glaube, auch mit der Einstellung hätten wir so andere Spiele wie gegen Köln und so wahrscheinlich auch gezogen oder zumindest nicht verloren. Aber Mut rausziehen, weitermachen. Ich glaube, wir brauchen nur noch 4 Punkte. Und gegen Augsburg, Hoffenheim und Dortmund sollte das doch irgendwie noch hinkommen. Ich glaube, da habe ich einen vergessen. Egal. Weiter. Einfach weiter.
Ja, Bjarne, du hast es im Grunde gerade schon anklingen lassen. Bei den Schwaben triffst du ja dann wieder auf eine ganz andere Gemengelage. Du spielst in Stuttgart ohne die Kulisse im eigenen Wohnzimmer gegen eine Mannschaft, die auf Platz 4 der Tabelle steht, nicht zu unterschätzen ist. Kann die Mannschaft diese Einstellung trotzdem abrufen gegen Stuttgart? Beziehungsweise, wie kann es Daniel Thun gelingen, diesen Spirit, der jetzt vorherrscht, zu konservieren bis nächsten Sonntag?
Ja, du musst einfach diese Euphorie jetzt am Köcheln lassen die ganze Zeit, ne, ohne dass sie Überhand nimmt, ne. Auch gestern eigentlich ein ganz schönes Zeichen fand ich dafür. Er hat gesagt, hey, die Jungs können an diesem Abend sich noch alles in den Rachen werfen, was sie wollen, ne. Aber morgen, aber am Sonntagmorgen ist Training. So, also ich gebe keinen extra Tag frei deswegen oder so, sondern unser Ziel ist nicht erreicht. Und genau das sollte eigentlich das richtige Mindset sein. Amos Pieper hat super gut auf den Punkt gebracht, indem er sagt, es ist jetzt der völlig falsche Zeitpunkt, uns auf die Schulter klopfen zu lassen. Das sollte in 4 Wochen passieren, wenn wir dann auch wirklich final diesen Klassenerhalt gefeiert haben. Und das muss diese Mentalität sein, die du jetzt über die Woche immer weiter wieder anfeuerst, um halt in Stuttgart ja diesen Sieg, der dir jetzt einfach Selbstbewusstsein, der dir Motivation, der dir Mut bringen muss, den einfach mitzubringen. Nochmal, es kann trotzdem in Stuttgart schiefgehen. Ja, das wär dann nicht die erste Mannschaft, die dort verliert. Das ist eine, auch meiner Meinung nach, unglaublich spielstarke Mannschaft, die noch um die Champions-League-Plätze kämpft. Das wird ein super schweres Auswärtsspiel. Ich glaube aber schon, du brauchst, vorhin eben wurden 4 Punkte angesprochen, 3 bis 4 Punkte wirst du noch brauchen, ja, um diesen Klassenerhalt fix zu machen, ob es jetzt in dem Heimspiel gegen Augsburg oder in Hoffenheim passiert, in Stuttgart. Egal, also am Ende wird es Werder egal sein, es wird noch ein schwerer Kraftakt werden.
Total.
Aber ich hätte mir nicht ausmalen wollen, wie es jetzt hätte ausgesehen, hätte man dieses Spiel verloren gegen den HSV, dann wäre es ein unvorstellbarer Kraftakt geworden. So muss eigentlich dieses Gefühl, was jetzt nach gestern der gesamten Werder-Familie irgendwie im Herzen liegt, dieses Gefühl von, ja, ey, wir können es gemeinsam schaffen, das muss jetzt dieses Team über die Linie, ja, schubsen.
Ja, aber das Gefühl von Sicherheit stellt sich trotzdem nicht ein, wenn man sich eben anguckt, wie eng da wirklich dieses letzte Drittel der Tabelle ist. Das heißt für euch, seid Sonntag 15:30 am Start und unterstützt alle, wenn ihr nicht in Stuttgart seid, zumindest mental. An dich übrigens, lieber Bjarne, gehen noch dicke Grüße raus von Jan. Den habe ich gestern im Stadion getroffen, war ganz witzig, der saß vor mir. Und du weißt ja, ich gehe, wenn ich da privat bin, immer gerne aus dem Sattel. Und irgendwann habe ich den so angetickt und meinte so, ey, es tut mir total leid, dass ich dir die ganze Zeit ins Ohr brülle. Aber ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. Und er drehte sich irgendwann um und meinte so, sag mal, diese Stimme, die ich tatsächlich die ganze Zeit im Ohr habe, gehört die eigentlich dir und bist du Alex vom Nachspiel da? So. Und das war ganz sweet, weil wir haben dann irgendwie noch ein Foto gemacht, stelle ich mal auf mein Insta-Profil, könnt ihr euch angucken. Und dann hat er zu mir gesagt, sag mal, wer ist denn morgen mit dir am Start? Da habe ich gesagt, hier Bjarne. Und er so, bester Mann, Bjarne. Also er meinte, er würde dich wahnsinnig gerne hören und ich wollte es nicht versäumen, das noch rüber zu kellnern an dich. Diese lieben Grüße von Jan.
Genau. Das ist sehr lieb. Vielen, vielen Dank, Jan. Das ist sehr, sehr lieb. Das freut mich zu hören.
Ja, es ist ja immer schön, wenn man die Fans dann tatsächlich auch mal trifft, ne? Also ihr Lieben, ich mag eure Stimmen und euer Engagement, aber so eine persönliche Begegnung ist auch mal schön. Also von daher, meldet euch gerne mal zu Wort, wenn ihr den Bjarne trefft oder wenn wir uns zufällig über den Weg laufen. Wobei, beim Podcast ist immer so ein bisschen schwierig, man weiß ja nicht, wie die Leute aussehen, die so rumsabbeln die ganze Zeit, ne? Du bist ja präsent im Video, also
ich habe mir aber auch schon mal sagen lassen, dass wir beide schon Stimmen haben, die man nochmal wiedererkennen könnte. Da ist uns besonders, wenn man...
In dem Fall war es
offensichtlich so. Wenn wir beide morgens aufnehmen, ist die Stimme noch ein bisschen rauchiger, ein bisschen tiefer als sonst. Zumindest bei mir dementsprechend.
Ja, ich habe auch gestern echt viel, viel geschrien und laut geredet, muss ich zugeben. Es hat sich aber gelohnt. Ich werde auch dieses Gefühl konservieren und hoffe, dass das durchträgt durch die letzten Wochen dieser Saison. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung da. Ihr wisst schon, 5 Sterne Deluxe, darunter machen wir es nicht. Und wenn ihr unter der Woche was habt, schüttet uns euer Herz aus unter der 0160 98213 mal die 8 und die 4. Lieber Bjarne, wie geht's für dich jetzt noch weiter heute? Du hast wahrscheinlich noch eine Menge zu schreiben, oder? Ein Thema jagt das nächste.
Ich wollte gerade sagen, also in der Deichstube wird es nicht langweilig werden, die nächsten Stunden, die nächsten Tage, gestern ja schon ganz, ganz viel noch rausgehauen an Geschichten. Heute Morgen ist ja dann wie immer nochmal die Runde mit Daniel Thun für die 2-3 Bremer Journalisten. Daraus wird sich natürlich noch irgendwie ein paar Geschichten ergeben, dann für heute, für die Tage. Werden, wie gesagt, bei Werder nochmal nachfragen, was jetzt am Ende dieser Bericht ist, nochmal wie, was für große Sachschäden im Stadion vorangegangen sind. Eine lange Mio Backhaus-Geschichte kommt noch. Also es wird für alle heute nicht langweilig werden. Könnt euch freuen, ganz, ganz viel Nordderby-Content und dann...
Sehr geil.
Ja, mache ich irgendwann gegen Nachmittag auch mal einen Laptop zu und genieße mal ganz kurz, dass dieses Wochenende positiv ausgefallen ist.
Das ist verrückt. Also dann treibt euch rum in den Kanälen der Deichstube. Da bleibt ihr auf dem Laufenden rund ums Nordderby und dann alle Kraft Richtung Stuttgart. Vielen Dank fürs Dabeisein. Cheers vom Nachspieldeich und bis nächste Woche. Danke dir, Bjarne.
Mach's gut, ciao, ciao.